Mittwochmorgen, 5.42 Uhr. Ich gucke auf den Wecker und denke, oh nein, wieder ein Tag. Und diesen Tag will ich nicht. Ich will diesen Tag nicht erleben. Das ist ein Tag, auf den ich schon ganze Weile, wochenlang drauf zu angesehen habe. Und habe gesagt, diesen Tag, ich will nicht wach werden. Ich habe mich versucht, wieder rumzudrehen. Gucke wieder auf die Uhr, 5.43 Uhr. Funktioniert nicht. 5.44 Uhr, oh Mann. Herr, ich will diesen Tag nicht. Lass mich schlafen, lass mir einfach an diesem Tag vorbeigehen. Irgendwann war es 6 Uhr, steh auf. Geh in diesen Tag rein. Das Einzige, was ich von meinem Herrn und Heiland Jesus Christus höre, zu dem ich flehe, ist, stell dich nicht so an, der Tag wird gut. Manchmal haben wir solche inneren Zwiegespräche. Wir haben Lebenssituationen, die uns bemühen, die uns Furcht machen, die uns beschweren und die einem im Grunde genommen den Mut und die Kraft für den Tag rauben wollen. Später habe ich mir Gottes Wort geschnappt, wollte was Tröstendes lesen. Und der Herr sagte in dem Wort, das wird auch heute Grundlage der Predigt, komm und folge mir nach. Das habe ich doch eigentlich gar nicht erwartet. Ich wollte irgendwas, dass vielleicht ein Wunder passiert, der Tag einfach vorbeigeht, dass ich mich nicht anstrengen muss, dass das irgendwie alles geht. Dann habe ich meinen ganz normalen Alltag und Jesus mutet es mir zu, in meinen Alltag hineinzugehen, mich mit meiner Familie auseinanderzusetzen, zuerst mal schlecht geschlafen zu haben und weiter zu machen, in den Tag zu gehen, ins Büro zu fahren, zu wissen, da kommt jetzt jemand, der mit dir sprechen will, mit dem du beten willst. Du hast eigentlich überhaupt keinen Kopf dafür und denkst, ich habe selber genug Probleme, die ich eigentlich gar nicht habe. Und immer wieder die Aufforderung, komm und folge mir nach, diene mir, sei, du hast das versprochen, dass du mir nachfolgen willst und dass du mir zur Verfügung stehen willst. Und in deiner Schwachheit kann ich dich gebrauchen. Das ging ungefähr so bis circa 11.15 Uhr. Danach bin ich noch am Haus vorbeigefahren und habe den Jungs noch beim Arbeiten zugesehen und habe gesagt, so und jetzt muss ich zum Arzt fahren. Das war der Tag, wo die große Abschlussuntersuchung nach meiner Herz-OP war und wo ich gemerkt habe, ich habe richtig Angst davor. Aber im Verlauf des Tages, wo ich eigentlich das getan habe, was Jesus mir gesagt hat, nämlich eigentlich weiterzumachen, das, was ich versprochen habe ihm gegenüber. Dass ich mich da, wo ich mich eigentlich drauf eingelassen habe, mit meinem ganzen Leben, dass das auch trägt in solchen Situationen. Und ich bin relativ frohgemut zu diesem Termin gegangen. Und es war auch gut. Ich weiß, dass es nicht immer so ist. Manchmal gehen wir in solche Termine auch rein und müssen eine niederschmetternde Diagnose hören. Oder wir müssen sehen, dass sich an der Lebenssituation nicht allzu viel geändert hat. Und trotzdem, der Herr ist da. Ich möchte heute über treue Nachfolge sprechen, weil ich weiß, dass wir einen liebenden Jesus Christus haben, der uns tragen kann, der uns in unseren Alltagssituationen begegnen kann, der nichts von uns fordert, wo wir völlig auf uns alleine gestellt sind oder völlig überfordert sind, sondern er möchte mit uns weitergehen, aber er möchte, dass wir gehen. Und das ist mir so aufs Herz gekommen. Ich habe mich so gefragt, was hast du letzte Woche mit Jesus erlebt? Das ist ja eine ganz liebe Frage, die ich ab und zu mal stelle. Ich habe auch hier ein Mikrofon. Was hast du letzte Woche mit Jesus konkret erlebt? Habt keine Angst, ich komme nicht. Manchmal ist das Androhen schon gut. Und ich merke so, dass ich in meinem Leben eigentlich total unzufrieden bin, wenn ich merke, eigentlich habe ich gar nichts erlebt. Eigentlich habe ich Jesus gar nicht erlebt. Ich habe ganz viel in meinem Leben erlebt, aber da war Jesus nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass da Jesus nicht war. Und das, finde ich, ist eine ganz schwierige Situation. Die ganzen Möglichkeiten, die der Glaube an Christus ja verheißt, wovon wir ja auch immer wieder reden und was wir ja auch wirklich wissen von den Verheißungen Gottes, was ich da in meinem Alltag erlebt habe, dass es eigentlich eine ganz normale Situation ist, dass wir einerseits in den Herausforderungen des Lebens stehen und auf der anderen Seite aber auch wissen, da ist Jesus Christus, jedenfalls da, wo wir ihm unser Leben übergeben haben, der verheißen hat, in deinem Leben zu wirken, in deiner Alltagssituation da zu sein, dir ein Beistand zu sein, dir eine Kraftquelle zu sein, dir eine Friedensquelle zu sein. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn wir das kaum wahrnehmen. Weil dann ist doch mein Glaube im Prinzip schizophren. Dann glaube ich an was, was in meinem Leben nichts passiert. Und da bin ich unzufrieden mit. Ich glaube an Jesus Christus, den Herrn aller Dinge, der Großes tun kann. Aber ich möchte daran beteiligt sein, weil er es verheißen hat, weil er es zugesagt hat. Ich bin eben immer dann unzufrieden, wenn ich von den ganzen Möglichkeiten, die der Glaube an Christus verheißt, nur einen Bruchteil selber erfahre. Ich habe dann das dumme Gefühl, wirklich etwas zu verpassen. Ich bin so einer, der eigentlich immer ein bisschen mehr will, ein bisschen mehr vom Glauben erleben will. Oder sind wir, oder gleichen wir eher Menschen, die sich begnügen damit, dass es auch ein bisschen weniger sein darf. Ein beliebter Ausspruch meines geschätzten Kollegen und Freundes Ernst Bohnert. Ich bin immer ziemlich angetan von etwas, was funktioniert, was vielleicht auch über eine lange Zeit funktioniert und was das Verheißene auch letztlich tut, dass es nachvollziehbar ist. Wir haben eben gehört, 25 Jahre Gitarrenchor, um mit Musik Gott zu dienen. 25 Jahre üben, 25 Jahre sich immer wieder aufmachen, auch manchmal denken, oh, das Gitarrenchor. Und gegen innere und äußere Widerstände immer wieder anzukämpfen. Und wenn man sich über einen solchen langen Zeitraum sich immer wieder einbringt, dann muss da irgendwas da sein, da muss doch eine Überzeugung da sein. Da muss doch was in uns sein. Warum macht man sowas? Christen haben darauf ja eigentlich eine Antwort. Weil Jesus uns beruft. Weil Jesus Christus uns, und zwar uns alle hier, in den Gitarrenchor, nein, uns dazu beruft, ihm und den Menschen zu dienen. Das ist normal für einen Christen. Das ist etwas, was im Prinzip sein normales Leben ist, ihm und den Menschen zu dienen. Und es ist sein Anliegen, dass wir das tun. Jesus beruft uns in die Nachfolge hinein, mit dem Ziel, dass sein Reich hier auf Erden aufgerichtet wird. Dich und mich will er dabei haben. Mich sogar am Mittwochmorgen um 5.42 Uhr, als ich aufwache, oh Herr, lass diesen Tag an mir vorbeigehen. Und ich genauso, vielleicht in einer anderen Situation. Er möchte und er kann jeden gebrauchen, jeden. Und das hat auch einen ganz tiefen biblischen Grund, warum das so ist. Dass es letztlich überhaupt nicht so sehr auf unser Können darauf ankommt, auch nicht auf die Situation, in der wir stehen, sondern vielmehr auf seine und auf unsere Treue. Im Kolosserbrief, im Kapitel 1, Vers 19, da lehrt Paulus, dass Gottes ganze Fülle in Christus wohnte und Christus durch den Glauben nun in uns wohnt. Und einige Verse weiter heißt es dort, Christus ist in euch. Und das ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit für die ganze Welt. In mir pulsiert letztendlich die Fülle des Wesens von Gott. Und das Ziel all meiner Nachfolge ist, diese Fülle zu anderen Menschen hinzubringen. Das, was ich da mit Gott empfange, diesen Frieden, den ich vielleicht im Laufe des Tages an diesem Mittwoch erlebt habe, diese Hoffnung, die sich da in mir ein Stück weit aufgebaut hat, dieses Wissen, da ist ein gewisser Friede in uns, das möchte er, dass ich das mitbringe zu euch, zu den Menschen, zu denen ich gerufen bin. Und das ist bei dir genauso. Da, wo du stehst, darfst du diese Hoffnung, diese Herrlichkeit Gottes, die in dir ist, weitertragen. Unabhängig, welche Situation du hast. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, und das ist mir ein großes, großes Zeugnis immer gewesen. Ich habe immer wieder Menschen erlebt, die auch in schwersten Situationen oder in schwersten Krankheitsnöten, wo ich die im Krankenbett besucht habe und selber eigentlich gestärkt zurückgegangen bin, obwohl ich eigentlich hingegangen bin, um ihnen zu dienen. Das ist das, was wir in uns haben. Das ist unabhängig von der Situation, in der du gerade stehst. Darin treu zu sein, Christus in mir sichtbar werden zu lassen, ob ich das als Gitarrenchor tue, ob ich das nachher im Café tue, als Mitarbeiter oder wo auch immer, wo ich stehe, wo immer ich bin und in welcher Situation ich auch immer hineingestellt bin. Das ist für mich etwas, ja, das ist das Geheimnis des Glaubens schlechthin für mich. Das Prickelnde, Unergründliche letztendlich, das mich einerseits schlicht begeistert, aber auch immer wieder eine tiefe Ehrfurcht in mir auslöst. Dass da etwas ist, was über meine Lebenssituation steht. Jesus, der verheißene Messias, der sagt, wenn du mir dein Leben gibst, dann bin ich in dir. Und das hat Auswirkungen. Dann stelle ich fest, ich habe nicht nur ein paar Gaben von ihm bekommen, sondern der Geber aller Gaben lebt in mir. Und ich bin die Hoffnung der Herrlichkeit für die Menschen um mich herum, weil Christus in mir lebt. Ich durfte es erleben und ich wünsche mir, dass du das auch so erleben darfst. Und völlig egal, ob ich nun auf einer Kanzel stehe, im Gitarrenchor spiele, gleich meinen Dienst im Café oder der Küche wahrnehme, ob ich in der Sonntagsschule stehe oder die Tontechnik am Laufen halte, ich bin die Hoffnung dieser Herrlichkeit für die Menschen um mich herum, weil Christus in mir lebt. Wie kann es aber dann sein, dass wir oftmals so wenig dann erleben, wenn diese Voraussetzungen eigentlich doch alle stimmen und die eigentlich da sind? Was passiert denn da? Warum fürchten wir uns, wenn so eine Frage kommt, was hast du mit Jesus erlebt? Oh, nichts oder nur wenig. Ein Grund vielleicht, dass wir überhaupt nicht geübt darin sind, in dem, was um uns und durch uns passiert. Dass wir nicht geübt sind, Gottes, Jesu Handeln durch uns zu sehen, wahrzunehmen. Wir haben oft die falsche Brille auf. Ihr erinnert euch noch, vor einem Jahr ungefähr hatte ich eine Lesebrille und eine Fernbrille und mit einer kannst du das nicht, mit der anderen kannst du das nicht, du bist da ständig am Rumrangieren und das ist eine fürchterliche Sache, wenn wir die falsche Brille aufhaben. Dann könnte ich das hier nicht lesen oder könnt ihr euch nicht sehen, also irgendwie ist das bescheuert. Sondern wir brauchen die richtige Brille für den Anlass, eine angepasste. Ich habe eine Gleitsichtbrille, coole Sache. Aber letztlich, das können wir üben, wirklich wahrzunehmen, wo Gott in meinem Leben was tut. Das üben wir durch unsere Dankbarkeit. Immer wieder Dank Gott zu opfern. Aber letztlich glaube ich, viel mehr liegt es noch daran, dass ich oft nicht so lebe, dass Christus in mir wirklich stark zum Zug kommen kann. Das ist auch ein ernstes Wort. Lebe ich so, dass Christus in mir seine Herrlichkeit weitergeben kann, durch mich? Was sehen Menschen in mir? Und das ist eine ernste Frage, die ich mir selber stelle. Was sieht mein Nachbar in mir? Was seht ihr in mir? Was sieht der Mensch, der auf der Straße vielleicht Not leidet, in mir? Ich bin so häufig nur mit so ein paar mickrigen Gaben unterwegs, anstatt den Geber aller Gaben treu in mir sichtbar werden zu lassen. Dazu ist es absolut unabdingbar, dass ich nicht ständig meine Träume, meine Wünsche in den Vordergrund stelle, sondern nach dem strebe, was Gottes Träume mit mir und meinem Leben sind. Und das in wirklicher Treue. Billy Graham hat mal gesagt, und das finde ich sehr beeindruckend, wir sind nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Wir sind dazu berufen, treu zu sein. Es geht darum, treu diese Träume von Gott zu suchen, die er für mein Leben hat, und darin zu leben. Es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben, verheißt unser Herr Jesus Christus. Meistens aber laufe ich in einer Unfertigkeit einfach drauf los, ziellos, und bete letztendlich, dass Gott irgendwie das segnet, was ich da gerade mache. Den Weg, den ich gerade eingeschlagen habe, und wundere mich, warum da eigentlich nichts bei passiert. Warum da eigentlich nicht das geschieht, was uns der Herr so verheißen hat. Warum ich von dieser Herrlichkeit so wenig nur wahrnehme. Und anstatt Jesus nachzufolgen, möchte ich eigentlich oft viel mehr, dass er mir nachfolgt, dass ich ihn so hinter mir herziehe und sage, segne doch das, was ich tue, statt ihm nachzufolgen. Letztlich habe ich festgestellt, dass es das Beste ist, wenn Gottes Willen über mir und meinem Leben geschieht. Und das ist sicher nicht immer die bequemste und auch nicht immer die angenehmste Variante, aber immer die richtigste. Und die einzigste, die letztlich meine Treue zu Jesus auch ausdrückt. Der ist treu, der letztlich den Willen Gottes tut, nicht der ihn für richtig hält. Was ist der Wille Gottes letztlich? Der Wille Gottes für dich ist, dass du Jesus nachfolgst. Und das ganz und gar. Und das bedeutet nicht nur, davor zurückzuweichen, zum Beispiel sein Kreuz auf sich zu nehmen. Jesus wirklich in dem, wie er handelte, nachzufolgen. Aber was hat sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen schon mit meinem netten Leben zu tun? Und was kostet mich meine Nachfolge eigentlich? Wie weit bin ich bereit, für diesen Jesus Christus eigentlich zu gehen? Ich liebe Petrus. Der, glaube ich, entspricht mir. Der ist irgendwie so ein Typ, schnell begeistert und schnell vor die Wand gefahren. Irgendwie passt er zu mir. Das Beispiel des Petrus gefällt mir deshalb auch recht gut. Petrus war überaus motiviert und emotional engagiert. Der war da voll drin. Einer der führenden Köpfe der ersten Kirche, bin ich noch nicht, aber der aber oft einfach aus dem Bauch raus reagierte. Seine Persönlichkeit, die uns da in der Bibel präsentiert wird, die weist offensichtlich, und das beruhigt mich immer so, ganz viele Unvollkommenheiten auf. Das war so ein Typ wie du und ich. Petrus ist das klassische Bild eines Unfertigen. Nicht eines Perfekten, sondern eines Unfertigen, der sich trotz seiner Unvollkommenheit entschließt, diese Jesus-Nachfolge zu leben. Und zwar ohne Punkt und Komma. Das Leben von Petrus war richtiggehend eingerahmt von dieser Nachfolge. Die ersten Worte, die er von Jesus hörte, und das waren diese Worte, die ich am Mittwochmorgen um 5.43 Uhr gehört habe, als er ihn zum ersten Mal, als dieser Petrus den Jesus zum ersten Mal am See Genezareth begegnet war, komm, folge mir nach. Und irgendetwas muss ja wohl in ihm und seinem Bruder Andreas angeklungen haben. Wie anders ist es dann sonst zu erklären, dass sie sofort alles stehen und liegen ließen und ihr altes Leben aufgaben und mit diesem Jesus mitgingen. Die bedingungslose Liebe und Annahme Jesu, die nicht primär auf Qualifikation achtet, sondern auf den Menschen? Hat Petrus das gespürt, dass Jesus ihn, den Menschen Petrus meint, der ihn später sogar verraten wird, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, aber trotzdem gespürt hat, dieser Jesus meint mich und er meint es ernst. der steht zu mir, wie immer mein Leben gerade aussehen mag. Ich glaube, das ist bei den Menschen angekommen. Und er sagte, ja, ich gehe mit. Und daraus entwickelte sich ein Entwicklungsprozess von Petrus mit all seinen Glaubensschritten, die er dann tat. Sogar auf dem Wasser. Den Erfolgen, die er im Glauben erringen konnte. Und die Rückschläge, die dazugehörten zu seinem Leben. Und plötzlich landen wir bei der dritten Begegnung von Jesus, wenn man das Evangelium weiterliest. Als Jesus schon längst gestorben war am Kreuz von Golgatha, als er wieder auferstanden war und seinen Jüngern wieder begegnete. Und was Petrus da zu hören bekam, war wieder ein eindringliches: Folge du mir nach. In seinem ganzen Lebenslauf ist eine Lebensbotschaft von Jesus in diesen Petrus hineinplatziert. Quasi mit den letzten Worten Jesu wiederholt er die ersten. Und Petrus hat es verstanden. Folge mir nach. Und ich lese uns einige Verse aus dem Johannesevangelium, die für mich eines der bewegendsten Worte Gottes sind, die mich als Nachfolger Christi immer wieder zutiefst bewegen. Simon, Sohn des Johannes, fragt Jesus diesen Petrus, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagte zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Er sagt zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Er spricht über die Kosten der Nachfolge. Und nachdem er dies gesagt hatte, sprach er zu ihm, folge mir. Und Petrus wendete sich um, sieht er den Jünger folgen, den Jesus liebte, der auch beim Mahl an seiner Brust gelegen hat und sagt, Herr, wer ist es, der dich ausliefern wird? Als nun Petrus ihn sieht, sagt er zu Jesus, Herr, was wird aus diesem? Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was kümmert es dich? Folge du mir. Das war diese Begegnung. Liebst du mich mehr als alles andere? Das ist eine Frage, die Jesus stellt. Petrus ist wahrscheinlich nie mit einer wichtigeren Frage gegenübergestanden und konfrontiert worden. Auch wenn die wiederholte Frage Petrus vielleicht verletzte oder innerlich irritierte, zeigt der Herr seinem Freund, von dem er gerade erst verleugnet wurde, seinen im höchsten Maße unfertigen Freund Petrus, sein Erbarmen und das, was Jesus wirklich will. Nicht Perfektion, sondern Treue. Nicht alles gut machen zu müssen, sondern in der innigeren Beziehung zu ihm zu bleiben. Marlies, du wirst die besten Chormitglieder haben, die treu sind. Das sind nicht unbedingt die besten Musiker. Meistens sind es die Menschen, die treu sind, die dranbleiben. Mit denen erlebt man die meisten Sachen. Ohne diese Liebe wäre letztlich die begeistertste Hingabe, letztlich, und auch die perfekteste Hingabe, letztlich zum Scheitern verurteilt. Für das Wort, was hier mit Lieben wiedergegeben wird, werden im Urtext zwei Begriffe verwendet. Agapo, das ist in den ersten zwei Fragen des Jesus, und Phileo in der dritten Frage. Agapo, das meint die verständige, rücksichtsvolle und zielgerichtete Liebe, die die ganze Persönlichkeit mit einschließlich. Hauptsächlich ist es eine willentliche und eine ungeteilte Entscheidung. Das wird mit Liebe hier gemeint. Und Phileo, das war die dritte Frage, damit wird ein warmes, ein natürliches, ein spontanes Gefühl der Zuneigung gemeint. Eine emotionale Liebe. Also eine Liebe, die Jesus hier einfragt und einfordert, eine Liebe aus dem Herzen und dem Verstand. Verliebt sein und daraus klare Lebensentscheidungen zu treffen. Wir brauchen beides. Jesus versteht Liebe hier sowohl als wirklich Verliebtheit und auch als Bestimmtheit. Nämlich bestimmt, die Wege zu gehen, die Jesus auch ging, weil wir ihn lieben. Jeder Nachfolger Christi steht vor dieser Frage letztendlich. Es geht nicht hauptsächlich um die Frage, bist du bereit, etwas für Gott zu tun oder mal ein wenig Zeit, Geld oder Ähnliches zu opfern. Die wichtigste Frage, die Jesus von jedem seiner Nachfolger beantwortet haben will, ist diese: Liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Eine tiefe, aus dem Herzen kommende Liebe zu ihm ist die einzige echte Motivation und Kraft, die Bestimmung, die Gott für unser Leben hat, auch zu erfüllen. Ganz gleich, was wir auf dem Weg auch erleiden müssen. Diese Nachfolge hat nicht nur Petrus, sondern vielen Menschen etliches gekostet. Unzählige haben ihren Glauben gelassen. Für andere hieß es, ihren eigenen Willen zurückzustellen oder auch eigene Träume aufzugeben und sich auf Jesus auszurichten. Sie zahlten einen hohen Preis, nicht weil sie mussten, sondern weil sie liebten. Viele waren allerdings auch nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Nur eins, das kann ein Nachfolger letztlich nicht. Hier möchte ich auch sein Buch zitieren von Andreas Boppert. Das ist ein ganz interessantes Buch über die Jesus-Nachfolge, was ich sehr empfehle. Da heißt es, und ich zitiere: Man kann nicht mehr einfach bequem in der Kirche sitzen und zu einer Predigt wie ein Wackeldackel bestätigend nickend und nett grinsen. Das geht nicht mehr. Es geht nicht darum, Recht zu geben. Oder zu sagen, ja, ja, das stimmt so. Sondern es geht immer darum, es zu tun, zu glauben. Als Nachfolger Jesu, da beginnt ein aktiver Prozess. Ein Weg, wo wir an die Orte gehen, an die Jesus auch ging. Vielleicht ein Ort, wo ein Gitarrenchor die Liebe Gottes weitergeben kann. Aber mit Sicherheit kein Ort, wo ich als Zuschauer mir das Christsein anderer anschaue und mir herausnehme, es auch noch zu beurteilen. Als Nachfolger Jesu können wir dem auch manchmal unbequemen Herausforderungen der Nachfolge nicht ständig ausweichen oder versuchen, einfach alles wegzubeten. Es geht nicht. Manchmal muss man ihnen ins Gesicht blicken und diese Schwierigkeiten anpacken, um Jesu willen. Letztlich können wir der Liebe Gottes, der Liebe Jesu nicht passiv neutral gegenüberstehen. Sie fordert ein Ja für die Nachfolge oder es ist ein Quatsch. Jesus fordert die Menschen nicht bloß auf, an ihn zu glauben. Er lief nicht an Petrus und Andreas vorbei. Hey Jungs, glaubt an mich. Sondern er ging an ihn vorbei und er forderte sie auf, ihm nachzufolgen. Das ist ein Unterschied. Das bedeutet einen radikalen Lebenseinschnitt. Er würde alles bis ins Detail durchdringen. Folge ihm nach. Es verhallt viel zu oft unbeantwortet in meinem Leben. Es ist eine Aufforderung, die nicht bloß mit einem friedlichen Sicherheitsglauben abgetan werden kann. Sie fordert Entscheidungen. Sie fordert Treue. Gott hat seine Liebe in dermaßen gewaltigen Ausmaßen über mich ausgegossen, als er in Jesus am Kreuz für mich starb. dass die einzig angemessene Reaktion von mir eine Entscheidung in die treue Nachfolge ist. In all unserer Schwachheit, aber auch mit all unserer Entschlossenheit. Manchmal habe ich festgestellt, muss ich meine Entscheidungen ändern, weil sie falsch waren. Die Bibel nennt es Umkehr. Manchmal hat Jesus nur eine Nebenrolle in meinem Leben. Da muss ich umkehren. Manchmal ist der Glaube zu einem puren Kopfding verkommen. Da muss ich umkehren. Manchmal ist in meinem Leben die Situation so, dass ich das alles das Richtige weiß, aber es nicht tue. Manchmal ist es so, dass ich an der Not anderer einfach vorbeigehe und sie nicht an mich ranlassen will. Dann muss ich umkehren. Manchmal bin ich auf Wegen unterwegs, wo Jesus nicht ist. Definitiv. Dann muss ich umkehren. Wie Petrus, der das auch immer wieder tat. Wenn ich auf diesen falschen Wegen bleibe, wenn ich immer auf einer Zuschauerposition bleibe, nur zu beobachten, das macht mich letztlich geistlich leer, obwohl ich alles weiß. Und wenn ich nächste Woche wieder frage, was hast du mit Jesus erlebt, dann wird genau das passieren, dass du wieder hoffst, kommt er bloß nicht mit seinem Mikro nach vorne, ich habe nichts zu sagen, weil du nichts erlebst. Wenn ich mich Christ nenne und Jesus Nachfolger sein möchte, dann muss ich seinem Beispiel folgen und mich neben ihn in die Schwierigkeiten auch der Menschen hineinknien. Gottes Reich braucht keine Gläubigen, sondern Nachfolger, treue Nachfolger. Jesus fragt dich, liebst du mich? Was hat das für Konsequenzen in deinem Leben? Stehst du auf und sagst, Jesus, in meiner Schwachheit, ich will dir folgen. Dann fange an, dich einzubringen, höre auf, nur Zuschauer zu sein. Sagen wir dazu Amen? Amen. Ich bin am Mittwoch aus diesem Arztbesuch, ich bin sofort fertig, ich bin am Mittwoch, ihr könnt ruhig schon nach vorne kommen. Ich bin am Mittwoch von diesem Arztbesuch gekommen und war glücklich, weil, das darf ich euch so mitgeben, auch so zur Ehre Gottes, mein Herz ist gesund, wirklich ganz gesund. Es gibt nichts mehr, was an meinem Herzen krank oder kaputt ist. Und das nach 1,25 Jahr nach einer ganz schweren Operation. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür. Und am Donnerstag kriegte ich eine Erkältung. Ich habe gesagt, Gott, was soll das? Und der Herr sagt, folge mir nach. Und ich möchte dem Herrn nachfolgen. Und ich möchte, dass wir das gemeinsam tun. Dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Egal in welcher Situation es ist. Und dass wir gemeinsam da sind, wo Jesus ist. Jesus ist da, wo die Menschen sind. Lasst uns damit hingehen.